Wird das Bitcoin-Halving eine Altcoin-Rally auslösen? Aktuell stehen wir nur noch 10 bis 12 Tage vor dem vierten Bitcoin-Halving bei Block 840.000. Während der gesamte Kryptospace diesem Ereignis entgegenfiebert und auf eine anschließende Bitcoin-Rally hofft, gucken wir in dieser Folge auf den Altcoin-Sektor. Welche Auswirkungen hatten die Bitcoin-Halvings in der Vergangenheit auf die Altcoins? Und was können wir für dieses Halving erwarten? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier analysieren wir jeden Montag für euch den Kryptomarkt sowie die konventionellen Aktienmärkte und deren Auswirkungen auf Bitcoin und Co. Dabei werfen wir sowohl einen Blick auf die relevantesten Charts und Indikatoren als auch die wichtigsten News, Marktupdates und fundamentalen Entwicklungen. Heute ist Montag, der 8. April 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der mehrfacher Holecoiner bei jeder Menge Altcoins ist. BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Chartflüsterer, wie ist die Lage im dicken B?
Ja, jetzt muss ich dir tatsächlich sagen, dass es sonnig ist. Also nicht nur am Markt, wir sehen gerade Bitcoin 72.400 gerade, also auch Bitcoin kriegt die Kurve, aber auch hier ist es gefühlt das erste Mal tatsächlich richtig warm. Heute sollen 27 Grad bei uns in der Hauptstadt werden, dementsprechend fühlt es sich hier auch gerade an. Insofern lass uns mal direkt durchstarten, aber prinzipiell geht es mir gut. Wir hatten beide, glaube ich, ein sonniges Wochenende, insofern beste Vorzeichen für eine gute Handelswoche, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall und mehrfache Holecoiner bei Altcoins, 10 XRP und 20 ADA auf den Wallets. Die Taschen richtig fett?
Die laufen. Nur auf die setze ich. Das sind meine beiden. Das sind die, ich sag ja, $582 ein Ripple. Das war mal so aus 2017 mal so eine Prognose, die wir als maximales Kursziel scherzeshalber für Ripple abgegeben haben.
Alles klar, auf geht's. So, vorher noch der Hinweis, jetzt im Bullenmarkt in euch selbst zu investieren. Dafür haben wir eine neue Masterclass an den Start gebracht, die heißt Bitcoin verstehen, sicher investieren in 7 Schritten. Moderiert wird sie von mir und ihr findet sie unter www.btc-echo.de/academy/schulungen und den Link dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle für euer ganzes positives Feedback zu unserer Osterspezialfolge. Wir konnten euch am Feiertag einfach nicht hängen lassen und haben deshalb eine etwas andere Folge veröffentlicht und schön, dass die so gut ankam. Und wenn ihr etwas für euer digitales Karma tun und etwas zurückgeben möchtet, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Spotify. Da fehlen uns nämlich nur noch 30, um die 600er-Marke zu knacken. Das wäre dann unser All-Time-High bei Spotify. Und jetzt steigen wir mit dem Wochenrückblick ein. Die Osterfeiertage sind vorbei und Bitcoin hat seit unserem letzten, in Anführungsstrichen normalen Invest-Podcast im Prinzip nur weiter konsolidiert. Es ging auf 71.800 US-Dollar hoch, auf 64.600 runter und jetzt gerade heute, Stefan, du hast es schon angesprochen, pumpt Bitcoin seit 9 Uhr morgens stark gen Norden und erreichte die 72.262, sehe ich gerade bei mir.
Damit 594, 72.6, da ist dein Chart aber delayed.
Ja, oder ich habe jetzt nicht die letzte halbe Stunde mehr reingeschaut. Auf jeden Fall, damit bricht Bitcoin im 1-Stunden-Chart aus dem gleichschenkligen Dreieck aus, welches wir gerade als Konsolidierungsformation seit dem neuen Allzeithoch bei 73.800 sehen. Warum das statistisch bullisch zu werten ist und wie er die letzte Woche sieht, das verrät uns jetzt Stefan.
Ja, also nach der Stange kommt die Flagge, sag ich dazu immer. Und das, die Flagge hat sich tatsächlich, wie du schon meintest, eine ganze Ecke lang hingezogen, war ja im Grunde genommen seit roundabout Mitte März, dass wir mehr oder weniger seitwärts tendiert sind bei Bitcoin. Jetzt sieht es so aus, als ob wir aus dem Dreieck, beziehungsweise aus dieser Trendformation, die wir dort ausgebildet haben, nach oben hoffentlich optimalerweise jetzt ausbrechen. Und insofern, das symmetrische Dreieck, dann per Definition in einem Abtrend, wie gesagt, Trendfolge, hat eine Statistik, also statistische Wahrscheinlichkeit von roundabout 75%, dass es dann auch gen Norden weitergeht und in diesem Fall bullisch aufgelöst wird. Erstaunlicherweise kann sich Bitcoin trotz des zwischenzeitlichen Rücksetzers an die 64.500, hattest du schon angesprochen in der Vorwoche, der relativen Schwäche am US-Aktienmarkt, waren in der Vorwoche tatsächlich das erste Mal wieder so ein bisschen unter Beschuss gekommen, entziehen. So, und es sah auch in der Vorwoche noch nicht so richtig danach aus. Wir waren dann, wie gesagt, noch einmal ordentlich runtergekommen. Aber Anleger scheinen mal wieder Rücksetzer für Neueinstiege oder Zukäufe genutzt zu haben. Insofern erstmal alles positiv. Und das, obwohl tatsächlich heute Montagmorgen auch der US-Dollar-Index zumindest mal, also nicht gen Norden schießt, aber zumindest ebenfalls zulegen kann. Und trotzdem macht Bitcoin einfach oben weiter. Und gefühlt sind wir gleich bei der 73.000. Also vielleicht können wir sogar noch in der Folge, am Ende der Folge, noch ein neues Alltag mal verkünden. Schauen wir mal.
Das wäre ganz nett. Bitcoin also mit einer positiven Entkopplung von den traditionellen Indizes. Und damit kommen wir zu den Top-Performern des Kryptomarktes, bezogen auf die letzten 7 Tage. Da gab es auch einige Gewinner, aber die Zahlen im Vergleich zum Invest-Podcast vor Ostern, die sind schon deutlich geringer, als zum Beispiel noch die ganzen Meme-Coins teilweise dreistellig durch die Decke gegangen sind. Diese Woche sehen wir auf Platz 1 Nervous oder Nervos Network mit dem Tickerkürzel CKB und 50% plus. Damit erstmalig ein Top 100 Projekt. Nervos, ich nenne das jetzt einfach Nervos, weil ich weiß nicht, ob das sonst Nervous Network ausgesprochen wird. Also Nervos Network hat seit Februar eine bemerkenswerte 900% Rallye hingelegt und rangiert nur noch knapp 30% unter seinem Allzeithoch. Das ist bemerkenswert für ein Projekt, welches bereits im November 2019 mit seinem Mainnet gestartet ist. Gegründet wurde Nervos Network in China von unter anderem 2 ehemaligen Ethereum-Entwicklern. Und Nervos besteht aus mehreren Blockchain-Layers, die unterschiedliche Funktionen wahrnehmen. Der grundlegende Layer ist, im Englischen heißt das Foundational Layer, der heißt hier Common Knowledge Base. Und aus diesen 3 Begriffen, Common, Knowledge Base, leitet sich auch das Tickerkürzel CKB ab. CKB verwendet den Proof-of-Work-Konsensmechanismus und dieser Layer ist für die Sicherheit und Dezentralität zuständig und dafür optimiert, Transaktionen zu verifizieren. Die weiteren Layer bieten dann Smart Contracts, dezentrale Apps und eine CKB Virtual Machine an. Ja, und was wird da jetzt wahrscheinlich für den massiven Anstieg nicht nur der letzten Woche gesorgt haben? Die Nervos-Entwickler haben bereits im Februar ein Protokoll namens RGB++ veröffentlicht, welches eine Kompatibilität mit Bitcoin ermöglicht. Das soweit zum Wochensieger Nervos. Wenn ihr das spannend findet, dann taucht da gerne ab hier eigenständig etwas tiefer ein. Und Stefan, wer ist sonst noch oben mit dabei?
Also auf Platz 2 tatsächlich, gucken wir, ob das auch immer noch der Fall ist. Aber ich tippe mal ja, war zumindest heute Morgen die ganze Zeit der BitGet-Token, BGB. Der profitiert tatsächlich von der Stärke oder beziehungsweise dem Interesse, das ist immer in Bullenmärkten der Fall, an ja, neuen Coins. Wie bekommt man neue Coins, gerade wenn man auf zentralen Exchanges unterwegs ist? Die Binance-User wissen das schon seit langem. Gibt es die sogenannten Launchpads. Das hat BitGet dann im Grunde genommen von dem großen Konkurrenten Binance übernommen, hat sich das Gleiche überlegt, hat sich überlegt, okay, ich nehme meinen BitGet-Token, der wohlgemerkt im Wochenvergleich jetzt aktuell, ich gucke nochmal, ja, 24% zulegen kann. Und ja, Leute kaufen den BGB-Token, müssen den dann locken, staken, also quasi sich da auf ein Projekt, auf neue Projekte, die auf BitGet gelauncht werden, auf dem Launchpad festlegen, die dann im Grunde genommen da locken und dafür kriegen sie dann immer je nach Menge an gelockten BGBs einen ja, kleinen Anteil von diesen neuen Coins, die dann dort gelauncht werden. Hat natürlich für die sozusagen User einen Vorteil, weil sie dann früh dabei sind, mitunter dann da ansehnliche Gewinne haben können und wie es beim Binance Launchpad ja regelmäßig der Fall ist. Und gleichsam profitiert natürlich auch Bitcoin selber davon, weil sie ihre Exchange oder ihren eigenen hauseigenen Token vor deutlicheren Kursrücksetzern im Grunde genommen schützen. Und das ist halt eine Taktik, die in Bullenmärkten immer gut funktioniert. Bei Mantle, das ist so der andere ja, mit Top-Performer in dieser Woche, hat knapp 20% aktuell im 7-Tage-Vergleich. Da scheint es vor allem die Fokussierung, also Mantle ist eine Layer 2 auf Ethereum, wer es nicht weiß, und die Fokussierung auf den Bereich Deepin scheint da irgendwie gerade positiv bewertet zu werden, plus dass verhältnismäßig Mantle noch vielleicht nicht ganz so teuer bewertet ist mit nur 4,8 Milliarden, also Platz 30 aktuell und konnte in den letzten Wochen ordentlich schon zulegen und sprich charttechnisch blinkt ein Stück weit. Wir hatten einmal einen Run ans All-Time-High, ich glaube im Anfang Februar war das. Dann waren wir im Februar einmal ordentlich zurückgefallen, eine ganze Ecke. Und dann haben wir da einen Boden gefunden und jetzt charttechnisch greifen wir wieder an, bauen höhere Tiefs und höhere Hochs. Und jetzt scheint es so, dass Mantle zeitnah sein bisheriges All-Time-High bei 1,66 probieren anzuvisieren. Und damit zeigt sich tatsächlich diese Layer-2-Lösung, es gibt ja mittlerweile einige, zumindest mal bullischer als seine Konkurrenten Arbitrum und Optimism. Die hatten in den letzten Wochen nach dem Denkun-Update eher abgegeben, wobei die auch probieren, momentan Boden zu finden. Aber insgesamt weisen dank des Turnarounds über die Woche, eigentlich das Wochenende und heute insbesondere, der Montag ist bisher tatsächlich eher sehr stark, wenn man auf den Markt guckt. Sagen wir mal eine Erholungsrallye, die am Markt gerade da abläuft, und das sorgt immerhin mal dafür, dass wir, ich weiß nicht, knapp 35, vielleicht mittlerweile ungefähr 40 Top 10 Altcoins in den letzten 7 Tagen einen Kursplus aufweisen.
Okay, und damit gucken wir auf die Verlierer. Das ist diese Woche nämlich immer noch die Mehrheit der Altcoins. Ganz oben stehen Aptos, Jupiter und Pyth Network. Und wenn wir auf die Gewinner gucken, dann läuft man da ja oft einer Rallye hinterher. Und jetzt der Fall bei Aptos, bei dem stärksten Wochenverlierer, der zeigt, dass man eben auch mal konträr zum Markt gucken sollte. Stefan, warum hat Aptos auf der einen Seite jüngst so stark korrigiert und warum ist das auf der anderen Seite positiv zu sehen? Beziehungsweise wie könnte man das eventuell zu seinem Vorteil nutzen?
Ja, also generell, ich glaube, das hatte ich hier auch schon mal gesagt, da sage ich auch immer im Livestream immer, man sollte vielleicht nicht unbedingt probieren, den Coins hinterher zu rennen, die schon ordentlich Strecke gemacht haben, weil die könnten dann, sagen wir mal, in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, dann eher erschöpft sein, dann werden Gewinne mitgenommen, dann ist man mitunter der viel zu weit oben relativ gesehen dann im Endeffekt kauft. Das heißt, bei Aptos haben wir auf der einen Seite zwar einen Token-Unlock, der wohlgemerkt, hatte Peter für ihn nochmal nachgeguckt, auf monatlicher Basis passiert. Also das ist jetzt nicht der absolute Grund, dass da eine derartige Token-Inflation ist, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt der Grund, warum Aptos da zurückgefallen ist. Vielmehr hat Aptos Gewinnmitnahmen erlitten, will ich mal einfach so sagen. Sprich, Aptos war seit Mitte Januar rund 150% im Wert gestiegen. Das heißt, ein deutlicher Kursanstieg in den letzten Monaten. Und das ist dann auch immer Aptos, ist immer zusammen mit Sui so ein bisschen zu sehen, muss man sagen. Also quasi beides Layer Ones, die auf der Programmiersprache Move entwickelt wurden. Move wiederum ist die Programmiersprache, die damals eigentlich mal unter Facebook entwickelt wurde für Diem, für diesen Stablecoin, der dann ja eingestampft wurde. Und da haben sich dann findige Entwickler, die damals dann bei Facebook oder beziehungsweise Meta gearbeitet haben, sich sozusagen selbstständig gemacht mit eigenen Blockchain-Projekten, und dann ist einmal Sui und einmal Aptos entstanden. Beide haben im Grunde genommen eine ähnliche Bewegung in 8 Wochen, glaube ich, grob waren es gemacht. Und dann kam es dann halt jetzt mal zu Gewinnmitnahmen. Nicht verwunderlich, ziemlich genau in dem Bereich, und da sieht man, dass Charttechnik funktioniert, in dem Bereich, der bereits im März 2023, im Januar 2023 genau, von hoher Relevanz war. Da ging es im Januar 2023 schon auf Tagesschlussbasis nicht weiter. In der Folge korrigierte Aptos. Tatsächlich ähnlich wie gesagt, Sui. Und könnte jetzt aber, und da wollte Peter darauf hinaus, in einem Support-Bereich in den letzten Tagen, streng genommen das Freitag-Tief, jetzt also von vor 3 Tagen, einen Boden gefunden haben. Und muss man kein Chart-Experte sein, wenn man reinguckt, sehen, abgeleitet aus dem Ausbruchslevel von Anfang März bei $12,70, im Endeffekt, ja, eine gute Einstiegsmöglichkeit womöglich gewesen sein, oder? Auch momentan stehen wir, glaube ich, bei 14 und ein paar zerquetschten. Also eine gute Möglichkeit, dort vielleicht eine Position aufzubauen, weil wir einfach gesehen haben, okay, der ist zurückgekommen, hat 35% vom Jahreshoch korrigiert und jetzt scheinen scheinbar Käufer wieder gewillt zu sein, reinzukaufen. Und da passiert aktuell auch eine Menge, also Aptos wie auch Sui. Da entstehen gerade momentan viele Dapps auf den beiden Chains. Sind ja, wie gesagt, Layer Ones, die auch angetreten sind, vieles besser machen zu wollen als zum Beispiel Solana etc. Also sprich, das wollen alle Konkurrenten von den Großen da werden. Und dementsprechend scheinen Leute dort investieren zu wollen.
Ja, da gibt es einen netten Zusammenfluss von einmal dem charttechnischen Support-Bereich bei Aptos, den du gerade angesprochen hast, und auch den gerade schon erwähnten Token-Unlocks. Da, die kann man sich natürlich wunderbar wieder bei token.unlocks.app angucken. Und wenn man sich da kostenlos registriert, dann kriegt man da so einen Langzeitchart, der im Prinzip die gesamten Token-Unlocks von Anfang bis Ende darstellt. Und da sehen wir bei Aptos, dass die Token-Unlocks zum November 2023 hin vergleichsweise stark angezogen haben. Also das sind so Treppchen und die steigen im November 23 stark an. Und jetzt sehen wir eigentlich im April die letzte stärkere Treppe. Danach flacht das alles deutlich ab. Also man kann das wirklich sehen. Es gibt so einen Knick im Unlocked-Chart. Und das heißt ja auch, dass die Inflation sich hier verringert. Und wenn das dann zusammen mit einem günstigen Chartbereich zusammenfällt, ja, dann ist das ja im Prinzip, sind das positive Tokenomics, treffen ein positives Chartbild und das könnten dann einige Anleger halt dafür nutzen, hier wieder einzusteigen. Gut, damit von Aptos zu den anderen Verlierern, Jupiter und Pith. Stefan, was ist denn da los gewesen?
Ja, also ebenfalls tatsächlich Gewinnmitnahmen, allerdings anderer Hintergrund. Beide Tokens haben stark vom, habt ihr glaube ich alle mitbekommen, den Meme-Coin-Hype auf Solana profitiert, hatten wir auch ein paar Artikel dazu. Als DEX und Price Aggregator sogenannter, das ist einmal Jupiter, beziehungsweise Fall von Pith als Data Oracle, das ist ja so ein Pith, probiert ja so Chainlink 2.0 zu werden vielleicht, wurden dort Gewinn mit, also beziehungsweise die haben davon profitiert in den letzten, grob, ich tippe mal so 6-8 Wochen war ja dieser Solana-Hype so richtig und wer es vielleicht mitbekommen hat, selber aus sozusagen so wie ich selber am eigenen Leib oder es bei uns gelesen hat, ja, durch die, sagen wir mal, sehr starke Nutzung von Solana gibt es da auch aktuell und gab es insbesondere in den letzten Wochen vermehrt Probleme. Nicht, dass Solana mal wieder ausgefallen ist, das so ganz so schlimm war es nicht, aber viele Transaktionen schlugen schlicht und einfach fehl. Das heißt, dass die Chain war überlastet. Wenn dann Transaktionen fehlschlagen, ist es natürlich dahingehend problematisch, weil man will was überweisen, einfach gesagt von A nach B und es klappt dann nicht, weil die Transaktion nicht validiert wird, dann muss man es eventuell neu machen. Das, wenn man nur was überweisen will, sagt man vielleicht Mist und muss halt nochmal den Überweisungsknopf drücken. Es kann dann aber auch dazu führen, wenn man zum Beispiel wie in meinem Fall probiert ein paar sozusagen auf der dezentralen Exchange auf Solana namens Drift zu handeln, um dort potenzielle Airdrop-Punkte zu sammeln und man tatsächlich mit wirklich, also mit tatsächlichem Geld mit Solana dort dann handelt und man dort zum Beispiel Take Profits oder Stop Losses setzen kann für den Handel und die im Endeffekt nicht ausgeführt werden. Das heißt, man hat irgendwie, sagen wir, man hat einen Trade sich überlegt, man handelt meinetwegen Solana selbst und der fällt zurück, man hat einen Stop-Loss und dieser Stop-Loss wird nicht gezogen und man sozusagen fällt dann viel weiter ins Minus, nur weil die Transaktion nicht durchgeführt werden konnte, ist das natürlich ein Problem. Das hat auch tatsächlich in der Community dann ziemlich für Unmut gesorgt und ein weiterer Grund, warum vielleicht so ein bisschen das gerade abebbt ist, ist, Solana ist ja nicht die einzige Chain, wo momentan so dieser Hype um Meme-Coins ist. Die Community, also sozusagen die Meme-Coin-Trader, würde ich sie mal nennen, sind so ein bisschen weiter gewandert in Richtung Base. Das ist die Layer 2, Ethereum Layer 2, die zu Coinbase gehört. Da geht momentan einfach gesagt auch ein bisschen die Post ab. Insofern hat denen ein bisschen Solana das Wasser abgegraben. Und ja, aber wie das so schön, und das ist ja mal, zumindest ist Solana nicht ausgefallen, die arbeiten wohl dran, dass sie probieren, dass sie irgendwie wieder mehr stabiler hinbekommen in Zukunft. Aber wie der Phantom-Chefentwickler Kronius mit Nachnamen heißt er, unlängst formulierte, Solana ist dann aktuell quasi Opfer seines Erfolgs geworden. Also er hat noch nicht mal gelästert, sondern hat einfach gesagt, das passiert, dass die Chain, die Layer One wird gerade richtig auf Herz und Nieren getestet und dann passiert auf einmal halt sowas und sieht man natürlich dann optimal eigentlich für die Developer, dass sie dann perspektivisch wissen, wo sie nacharbeiten müssen.
Ja gut, das ist schön, dass die nacharbeiten für die Betroffenen in der Situation, wenn der Stop-Loss oder auch der Take-Profit nicht vernünftig ausgelöst wird. Das ist schon ja ein handfester Skandal, wie ich finde. Damit kommen wir jetzt zu unserem Disclaimer. Bleibt bullisch dran, denn anschließend kommt unser Hauptthema.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und damit zu unserem Hauptthema. Wird das Bitcoin-Halving eine Altcoin-Rally auslösen? Wir betrachten dazu die Halvings der Jahre 2016 und 2020 sowie die aktuelle Marktlage. Wie eingangs schon erwähnt, wir stehen 10 bis 12 Tage vor dem Bitcoin-Halving und das Halving war in der Vergangenheit in den ersten 5 bis 9 Wochen preislich gesehen für Bitcoin ein Non- oder Minus-Event. Das heißt, der Kurs ging entweder seitwärts oder er rauschte sogar nach unten ab. Ja, was spricht denn jetzt für oder gegen eine Altcoin-Rally nach dem Halving? Wir haben da ein paar Argumente für die Pro- und Kontra-Seite für euch zusammengesucht. Und wir beginnen einmal mit dem Blick auf den Bitcoin-Chart, seitdem es Altcoins gibt. Deshalb habe ich gerade auch gesagt 2016, 2020, weil 2012, da lag die Bitcoin-Dominanz ungefähr noch bei 99,5%. Da brauchen wir nicht groß über irgendeinen Altcoin-Markt reden. Deshalb gucken wir auf 2016 und 2020. Das ist eine dünne Datenlage, aber mehr haben wir nicht. Und da gucken wir erstmal auf den Bitcoin-Preis. Der hat nämlich immer einen sogenannten Pre-Halving-Dip erlebt. 2016 zum Beispiel. Stefan, was heißt das mit diesem Pre-Halving-Dip und wie stark fiel der in der Vergangenheit so ungefähr immer aus?
Also Tendenz vorab ist erstmal, die werden kleiner, die Dips. Das ist zumindest das, was wir momentan erleben. Also Verhältnis 2016 zu 20 und dann jetzt aktuell. Was das ist oder beziehungsweise wie die entstehen. Oftmals ist es so, in der Vergangenheit war es so, dass in Richtung des Halvings eine Art by the rumor, also alle wussten, okay, da kommt jetzt bald das Halving, das heißt Leute, die Vorfreude ist da, die Investitionswilligkeit der Leute ist da, das heißt Geld wird in Bitcoin geschoben, Bitcoin steigt im Preis schon im Vorhinein, weil alle wissen, okay, bald wird verknappt und dann ist es immer so, dass es in diesem Fall beim 2016er Halving, dass wir dort, was war das, was hast du ausgerechnet, es waren glaube ich irgendwie, es waren 12 Tage da, ne?
Oder 15 Tage?
Oder 14 Tage, also ungefähr roundabout 2 Wochen waren es in 2016, wo Bitcoin ein lokales Hoch ausgebildet hat und dann noch einmal eine Finale, im Grunde genommen so eine Art Washout oder noch einmal eine heftigere Kurskonsolidierung innerhalb weniger Tage gemacht hat, bevor es dann im Grunde genommen relativ gemach seitwärts sich etwas erholen konnte und dann etwas gemach in den Halving-Termin reinging. So, wir hatten im 2016er, damit ihr eine Vorstellung habt, hatten wir diesen Pre-Halving-Dip von 29,7% in der Spitze. Der war, wie gesagt, roundabout 2 Wochen vor dem Halving-Termin. Und danach ging es im Grunde genommen, und das ist immer das Interessante, es gibt ja sozusagen dieses Sell the News oder dass man dann sagt, okay, jetzt ist gar nicht mehr so interessant, weil jetzt ist das, ne, die Chain läuft weiterhin, Bitcoin ist ein Bitcoin und wir haben jetzt halt ein Halving, das ist nicht so wirklich greifbar, sondern es ist eher so die Vorfreude da drauf. Und danach haben wir im Grunde immer geguckt, wie war die Bewegung dann im Endeffekt danach, aber vorab hatten wir in 2016, damit ihr eine Vorstellung habt, 29,7, roundabout 2 Wochen davor, dann hatten wir 2020, hatten wir ein ähnliches Phänomen, nur dort war es eine ganze Ecke näher an dem Halving-Termin selbst dran. Da war es 4 Tage davor, ging es dann nochmal heftiger runter. Heftig in diesem Fall nicht mehr 29% wie in 2016, sondern nur noch 20%. Das heißt, die Korrekturbewegung wurde insgesamt prozentual dann schon kleiner. Stand aktuell, wenn wir jetzt mal einfach danach gehen, um das zu komplettieren, haben wir in 2024 bisher 17,6%, allerdings auch bereits 35 Tage vor dem Halving. Ergo gehen wir unter der Prämisse, dass wir sagen, in den letzten 12 Tagen, und das Halving soll, je nachdem, wo man guckt, am 20. April, den Samstag, oder am 21. sagen manche den Sonntag, eventuell wird es aber auch, weil noch viele Miner angeschmissen werden, wird es dann vielleicht doch der 19. abends, man wird es sehen. In jedem Fall sind wir Pi mal Daumen 12 Tage davon entfernt. Insofern kann man natürlich nicht ausschließen, dass wir nochmal einen Dip sehen könnten. Aber Status jetzt, was wir wissen, ist, wir haben in 2024 den Pre-Halving-Dip roundabout einen guten Monat vorher gesehen. Und der war in diesem Fall noch kleiner als in 2020, nämlich 17,6%. Das ist erstmal so das für die Datenlage, wie es aktuell aussieht.
Ja, so sieht's aus. Und jetzt gucken wir mal auf das Post-Halving-Verhalten, weil rein theoretisch gehen viele Leute davon aus, ja, nach dem Halving verknappt sich das Angebot, dann gibt's nicht mehr 900 BTC pro Tag, die ausgeschüttet werden, sondern nur noch 450 und mit den aktuellen Bitcoin-ETFs muss das Ding dann weiter durch die Decke gehen. Ja, das kann alles so kommen. Wir haben alle, rechts vom Chart sind wir alle blind. Die Daten aus der Vergangenheit, damals noch ohne die Bitcoin-Spot-ETFs, die liefern allerdings ein anderes Bild. Und zwar sehen wir aus dem Jahr 2016 Post-Halving, jetzt waren wir erst Pre-Halving, jetzt sind wir Post-Halving. Da sehen wir einen weiteren Dip, der auch nochmal sehr deutlich ausgefallen ist nach dem Halving. Ich glaube, da ging es auch nochmal 30% runter. Und vor allem dauerte es dann 116 Tage, bis Bitcoin sich von diesem Post-Halving-Dip im Jahr 2016 wieder erholen konnte. Gucken, also alles andere als ein bullisches Event im Jahr 2016. Gucken wir deshalb mal aufs Jahr 2020, was da so los war. Da hat es jetzt nicht so einen krassen Abverkauf Post als Post-Halving-Event gegeben, dafür aber ziemlich öde 76 Tage eine Seitwärtsrange, wo erstmal so gut wie gar nichts passiert ist und erst dann ging der Bullrun weiter. Und dann gucken wir jetzt einmal auf den Altcoin-Chart. Wie hat der sich Post-Halving und Pre-Halving, nee, wir haben nur Post-Halving, ne? Wie hat sich der Altcoin-Chart Post-Halving verhalten? Denn das wollen wir jetzt gleich alle für die Zukunft mögliche Szenarien ableiten. Was macht der Altcoin-Markt? Wir haben jetzt Bitcoin einmal durchdekliniert, wir haben die Pre-Halving-Dips besprochen, dass die immer geringer ausfallen von 30 auf 20, jetzt potenziell 17. Wir wissen es nicht, noch ist es nicht durch. Vielleicht kommt ja noch mal ein Dip. Stefan hat es gerade angesprochen. Dann haben wir bei Bitcoin das Post-Halving-Verhalten analysiert. Und jetzt gucken wir auf den Altcoin-Sektor. Ja, und wie guckt man eigentlich auf den Altcoin-Sektor? Es gibt ja ungefähr 20.000 verschiedene Altcoins. Da kann man aber bei TradingView sich was Schönes einstellen. Stefan, welchen Chart gibt man oder wie kommt man dazu bei TradingView, sich den Altcoin-Sektor irgendwie als Chart, als Index, sage ich mal, darstellen zu lassen?
Es gibt generell also unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben es ja, der Total, also man gibt links oben in die Suche einfach Total ein. Wenn man einfach Total gibt, hat man den kompletten Markt, inklusive Bitcoin, Ethereum und Co., also quasi sämtliche inkludierten Kryptowährungen. Dann gibt es Total 2, das ist dann minus Bitcoin, also quasi alles nur Bitcoin exkludiert. Und dann gibt es Total 3, das ist dann Bitcoin und Ethereum, also die beiden Schwergewichte exkludiert, damit man nicht so eine Dominanzverzerrung von diesen zwei Coins hat. Das ist erstmal so. Da hat man aber dann das Problem, oder beziehungsweise haben Peter und ich auch vorhin festgestellt, als wir uns dann angucken wollten, wie sieht es eigentlich in 2016 aus, dass man da die Datenlage, also quasi TradingView uns nicht genug Historie überhaupt bereitstellt, um das vernünftig angucken zu können. Die haben aber tatsächlich, und das haben sie so ein bisschen schleichend eingeführt, ich habe das rein zufällig, ich weiß schon gar nicht mehr, aber es ist nicht lange her, dass ich die gefunden habe, gibt es jetzt noch eine weitere Möglichkeit, sich Kryptowährungen zusammen in einem Index sozusagen anzuschauen, also in diesem Fall Altcoins, und zwar Others, also wie die anderen, gibt man oben links wiederum in der Suche ein, und dann hat man alle Kryptowährungen, die dort inkludiert werden seitens TradingView, exkludiert der Top 10. Das heißt Bitcoin und Ethereum logischerweise, die brauchen wir nicht raus wegen der Verzerrung. Und dann die ganzen großen einfach mal raus. Da sind logischerweise auch ein paar Stablecoins dabei. Also alle Schwergewichte einfach mal raus. Und dann hat man im Grunde genommen einen guten Blick auf den Markt, auf wirklich tatsächlich puren Altcoin-Markt. So, und da es ist ganz interessant, wie die sich denn entwickeln. Auch mit Bezug darauf, dass Peter ja meinte, in 2016 haben wir erstmal kleine Seitwärtsphase ein paar Tage gesehen, dann gab es einmal so einen heftigen Abverkauf runter und dann dauert es 116 Tage, bis wir im Grunde genommen den Wert des Halving-Tages bei Bitcoin wieder erreicht haben. In 2020 wiederum war es, wie gesagt, ein schnödes Seitwärtsgelaufe, 76 Tage, und da wird es dann aber spannend für uns und deswegen gucken wir uns das an, weil wenn Bitcoin im Grunde genommen von einer Trendbewegung in eine Seitwärtskonsolidierung geht, also sprich nicht wirklich schwächelt, sondern einfach so, ja, ich sag mal, lustlos ist, dann bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass sich Anleger natürlich überlegen, okay, ich will jetzt nicht das Geld vermutlich über eine ganze Weile geparkt haben in einem vermeintlichen Bitcoin-Stablecoin, der sich nicht vor und nicht zurück macht. Im Endeffekt gucke ich mich um und schichte im Grunde einen Teil meines Geldes womöglich um in den Altcoin-Sektor. Das heißt, so eine Seitwärtsphasen sind immer prädestiniert dafür, dass Bitcoin seitwärts läuft und gleichsam an Bitcoin-Dominanz verliert. Das heißt, man guckt sich im Grunde genommen an, wie ist die Preisentwicklung von Bitcoin, und gleichzeitig kann man ja bei TradingView den BTC.D, also den Bitcoin-Dominanz-Chart, angucken. Wenn der gleichsam dann rückläufig ist, bedeutet das schichten einfach, die Leute schichten ihr Geld um in Altcoins, und das ist ja das, weshalb wir heute hier darüber reden. Und da, wenn man da mal so guckt, was da los war in der Vergangenheit, sieht man nämlich, dass dieser besagte Chart Others, wie gesagt, 2012 war noch kein Altcoin-Markt, aber wir haben Daten 2016 und 2020 wiederum. 2016, das war schon nicht ohne, da hat nämlich dann der Post-Halving, der Others-Chart, quasi tatsächlich innerhalb von wenigen Folgetagen, muss man sagen, das war wirklich nicht lange, 200% zugelegt. Das klingt jetzt erstmal so, oh, das sind ja nur 200%. Er hat dann 200% gemacht. Dann haben sie noch einmal abverkauft, also diese komplette Bewegung noch einmal korrigiert. Und dann ging im Grunde genommen tatsächlich vom Oktober, November, Dezember 2016 bis Januar 2018. Das war im Grunde genommen dann wirklich die lange Altcoin-Season, muss man sagen. Dann ging es da mal ganz gepflegte 38.000% gen Norden. Das ist eine fair 3.800-fachung. Habe ich gerade einen Denkfehler?
Nee, ich glaube 380 mal 380 dann. Aber ist auch
ja, mal 380, okay. Schön. Immer noch mal 380, also unglaublicher Wert. Wie gesagt, hätten wir alle 2016 irgendwie einen Tausender irgendwo reingeworfen, dann würden wir wahrscheinlich hier alle nicht sitzen, sondern uns alle auf dem Fidschi-Inseln irgendwo treffen. Insofern, man sieht das unglaubliche Potenzial, was dann entsteht nach so einem Post-Harving-Event, und das ist ja auch das, was wir wieder antizipieren oder wo wir drauf setzen ein Stück weit, weshalb man optimalerweise sein Depot halt nicht nur in Bitcoin oder nur in Ethereum packt, sondern sich divers aufstellt, um davon dann oder daran dann partizipieren zu können. Aber wie sieht 2020 aus, Peter?
Ja, noch ein Satz zur Bitcoin-Dominanz. Das ist ganz spannend zu sehen, weil wir haben ja jetzt die Diskrepanz 2016 vom Altcoin-Sektor gegenüber Bitcoin. Und wenn man den Bitcoin-Dominanz-Chart aufruft, hast du ja gerade selbst gesagt, btc.d auf TradingView, dann und sich da mal das Halving im Juli 2016 einzeichnet, dann sieht man wirklich in dieser Halving-Woche anschließend einen sehr deutlichen Abfall der Bitcoin-Dominanz. Also das ist, wenn man das jetzt mit den heutigen Werten vergleicht, ist das alles Firlefanz. Aber für die damaligen Verhältnisse ist das in der Bitcoin-Dominanz im Prinzip die erste Woche, wo es mal so richtig runtergeht. Das sind nur minus 3,27% in der Spitze. Aber wenn man sich den Chart anguckt, dann sticht diese Kerze deutlich heraus. Und die zeigt dann auch eben in der Dominanz, in der Bitcoin-Dominanz, das, was wir gerade gesagt haben, dass Bitcoin seitwärts bis negativ sich bewegt und die Altcoins nach oben ziehen. Und das ist hier halt dann auch deutlich zu sehen, wobei es ganz niedlich, ne, dass die Altcoins 200% machen, Bitcoin eher negativ und am Ende sind es nur 3,27%, die Bitcoin an Dominanz einbüßt. Ja, jetzt hast du mir gerade eine Frage gestellt, die ich aufgrund der Bitcoin-Dominanz schon wieder vergessen habe. Wie lautete die nochmal?
Wie bitte was? Entschuldigung. ich war gerade am Chart gucken bei Bitcoin, weil er gerade irgendwie umdreht. Noch einmal.
Ja, kein Problem. Ich war ja auch gerade etwas verwirrt. Du hattest mir eine Frage gestellt, bevor ich über die Bitcoin-Dominanz referiert habe.
Ach ja, genau. Wie ist 2020? Ich habe ja quasi 2016 gesagt, da sind wir roundabout 200% in Folge hochgeschossen.
Ah ja, okay, genau. Ja. Also ja, 2020, Post-Halving, wie hat sich der Altcoin-Markt bewegt? Und ja, das ist im Prinzip schon ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu 2016, wo wir 2016 wirklich diesen signifikanten Anstieg sehen, direkt nach dem Halving die Kerzen explodieren, die Bitcoin-Dominanz fällt, dann ist 2020 im Vergleich dazu der Altcoin-Markt, das Post-Halving, also das Halving ist ein komplettes Non-Event, kann man nicht anders sagen. Also der Altcoin-Markt, die Marktkapitalisierung der Altcoins, die bewegt sich bestehend gemächlich aufwärts. Das ist ein schöner Aufwärtstrend. Und dann geht es zu den neuen Allzeithochs im Jahr 2021, 2500 bis 2800% hoch. Aber wenn man da jetzt nicht das Halving einzeichnen würde, dann könnte das überall sein. Also da ist überhaupt gar keine Relevanz festzustellen. Es sind zwar 40% Anstieg dann noch in den nächsten paar Wochen, aber die haben vorher genauso stattgefunden. Und ja, man sieht halt auch, wie der Markt etwas reifer geworden ist oder etwas satter. Vorher hatten wir noch nach dem Halving 2016 38.000% zum neuen Allzeithoch bei dem Altcoin-Sektor. Und jetzt 2020, 2021 sind es nur noch 2.500 bis 2.800%. Also nicht mehr eine Ver-380-Fachung, sondern nur noch 25. Auch noch ganz okay. Trotzdem muss man auch gucken, dass die Gesamtmarktkapitalisierung der Altcoins jetzt vielleicht ein bisschen trügerisch ist, denn mit einzelnen Altcoins, da ließ sich in diesem Zeitraum, wo der gesamte Altcoin-Sektor nur die 40% gemacht hat, da gab es schon einen Post-Halving-Pump bei einigen guten Altcoins. Das kann man auch ganz klar sehen. Die haben deutlich Gas gegeben in diesem Zeitraum und dann auch teilweise sehr deutlich korrigiert wieder. Zum Beispiel Cardano mit ADA. Die haben nicht 40% in diesem Zeitraum gemacht, sondern 226. Und das ist ja schon ganz nett. Dann Polygon mit Matic. Die haben 119% gemacht. Und Cosmos mit Atom hat auch noch 277% gemacht. Das heißt, was da so unscheinbar aussieht, das kann dann mit einer selektiven Auswahl von guten Altcoin-Projekten sehr schnell zu sehr schönen Gewinnen führen. Ja, und jetzt stellen wir uns noch die nächste Frage. Wenn jetzt die Altcoins nach dem Halving nach oben gehen, was sie in der Vergangenheit immer getan haben, 2016 natürlich deutlich schneller als 2020, wie wir gerade festgestellt haben, und auch in der absoluten Ausweitung ja schon ja, nur noch 7% der vorherigen Rallye gemacht haben, stellen wir uns natürlich die Frage, wann ist das Altcoin-Cycle-Top erreicht? Wir wollen ja irgendwann auch auscashen, gerade Altcoins sollte man nicht heiraten. Stefan, was kann uns die Vergangenheit sagen, was wir in der Zukunft möglicherweise zu erwarten haben, was ein mögliches Altcoin-Cycle-Top betrifft?
Also zum einen kann man quasi noch zusätzlich, wenn jetzt alle sagen, aber insgesamt sind doch Cardano etc. deutlich stärker gestiegen. Das ist nur die erste Bewegung, von der wir reden, gerade mehr oder weniger unmittelbar in Folge nach dem Halving. Und wir reden nicht von dem kompletten Run. Ich habe gerade nochmal schnell geguckt gehabt, wie viel zum Beispiel, und du weißt selber, ich bin kein Fan zum Beispiel von ADA, Cardano, aber die haben im letzten Run, waren sie einer der stärkeren Performer und haben zum Beispiel nach dem Halving roundabout sich versiebzigfacht, also 6.800% sehe ich hier ungefähr. Das heißt, im Verhältnis gab es, natürlich gibt es, auch wenn wir im Mittel sagen, eine Ver-25-fachung ungefähr in 2020 danach bis zum Cycle-Top, gibt es natürlich mit Matic das gleiche übrigens, also Polygon, Matic und Cardano waren zwei ab der absoluten Top-Performer in dem letzten Run. Zeigt sich auch jetzt noch, die sind beide, ich glaube beide immer noch, oder zumindest Cardano noch unter den Top 10, Matic unter den Top 20. Das heißt, die haben sich damals wirklich durch diesen massiven Anstieg dort ganz oben festgesetzt. Und obwohl sie deutlich unter den All-Time-Highs aktuell handeln, gehören sie immer noch zu den Top 20 Coins. Das erstmal dazu. Also es gibt natürlich immer noch und auch im aktuellen Cycle immer noch wieder Projekte und ganze Narrative und Sektoren, worüber wir gleich noch reden, die dann vermeintlich besser laufen als der Durchschnitt. Worauf Peter hinaus wird als nächstes ist, dass wir in der Vergangenheit war es so, dass die Entwicklung der wie lange es dauert nach einem Halving, bis wir im Endeffekt das Cycle-Top erreichen. Das ist so ein bisschen das Argument, was man auch teilweise auf Twitter lesen kann, was viele Leute sagen, dass es ja relativ klar wäre, wie lang dieser Run denn wieder laufen würde oder könnte oder sollte, weil wir tatsächlich in 2016 vom Tag des Halvings bis zum, der Woche plus minus eine Woche des absoluten Tops, in diesem Fall auch wieder bei den Others, also quasi wie lang ging der Altcoin-Run, hat 560 Tage gedauert. In 2020 nach dem Halving ähnlich wieder plus minus paar Tage, ungefähr 560 Tage, kann man einfach mal so grob nehmen. Und das würde unter der Prämisse, dass man sagen würde, es kommt wieder alles genau gleich und der Markt ist wie quasi perfekt getaktet auf diese 560 Tage, würde man das zugrunde legen, wüsste man, wir würden ungefähr, Oktober, also Herbst 2025, dann mitunter das Cycle-Top bei den Altcoins erreichen in dem Others-Chart. Das ist so erstmal so die Grundlage, die wir im Grunde genommen haben. Jetzt ist die Frage, also weder Peter noch ich noch irgendwer weiß, wie es dann kommen wird. Das ist ja auch das Schöne. Das ist quasi so das Ungewisse, dieses rechts vom Chart blind sein. Und im Endeffekt wird man es im Endeffekt, je länger, oder beziehungsweise wenn der Run optimalerweise, dieser Altcoin-Run, auf den wir warten, tatsächlich dann auch losgeht und auch so Früchte trägt, wie wir uns das erhoffen, wird man dann vielleicht irgendwann über Zeit sehen, wie er sich entwickelt, wie heiß gelaufen die Charts sein könnten, etc. pp. Und darüber kann man vielleicht dann irgendwann genauer ableiten, wie weit wir im Endeffekt im Run schon sind. Man liest ja quasi gerade von bis. Ich bin ja eher so der Vertreter, dass wir womöglich einen bedeutend eheres Cycle-Top sehen könnten. Ich kann auch komplett falsch liegen. Ich bin da ja eher so drauf, dass wir vielleicht in den nächsten 12 Monaten das schon sehen können. Sprich Ende 2024, Anfang 2025 eher. Gibt auch Leute, die sagen, nee, es kommt vielleicht erst 2026. Insofern genau, das weiß man nicht. Spannend ist in jedem Falle, und ich glaube, damit wollten Peter und ich uns heute auseinandersetzen, nicht nur diese reinen Statistiken geben, sondern auch mal überlegen, was sind Gründe, die für und gegen einen Altcoin-Run sprechen, sozusagen Was ist sozusagen abgesehen von dem guten Bitcoin Spot ETF, den wir jetzt nun alle im Kopf haben, dass wir wissen, Krypto ist so ein bisschen in der Masse vermeintlich angekommen. Wie kann man ableiten, dass man sagen kann, der Altcoin Run könnte zumindest mal ähnlich werden wie die letzten? Genauso, also gleich wird er eh nicht, aber was sind die Argumente, dass wir wieder schöne Performances der Altcoins sehen?
Ja, in einem Punkt muss ich dir widersprechen. Ich finde das nicht schön, rechts vom Chart blind zu sein. Ich würde da gerne mal so ein paar Wochen und Monate in die Zukunft spicken können.
Du hättest gerne den Stock Traders Almanac, beziehungsweise den Crypto Traders Almanac. Das ist wie bei Zurück in die Zukunft, wo er das Heft hat und nachgucken kann, die Sportergebnisse von in Jahren.
Und dann die Wetten platziert, ne?
Richtig.
Ja, das wäre ein ganz nettes Feature, wäre eine ganz tolle Superkraft. Was dafür sprechen könnte, dass wir dieses Jahr, also ich finde Herbst 2025, fände ich auch schon super heftig. Ich meine, das ist gut, um in Deutschland die Steuerfreiheit mitzunehmen. Aber ich bin da auch eher in dem Punkt in deinem Team, dass ich sage, dass es vielleicht eher zum Cycle-Top kommt als später. Ein Anhaltspunkt, der dafür sprechen könnte, der ergibt sich noch aus einem Chart, der eben diese 560 Tage als Post-Halving-Rallye definiert. Der hat auch noch einen Pre-Halving-Zeitraum immer eingegrenzt. Und das ist im Prinzip die Konsolidierung des Altcoin-Sektors, der Weg durch das Tal. Und da sind wir in diesem Zyklus auch schon deutlich eher vor dem Halving aus diesem Tal wieder herausgetreten, als das 2016 oder 2015, 16 und dann 19 und 20 der Fall war. Also das könnte dann schon mal ein Indikator sein, Stefan, dass wir uns da vielleicht deiner Theorie annähern und etwas eher einen Zyklus-Top sehen als 560 Tage.
Ja, das ist ganz interessant,
Tage. Dass
du das gerade sagst. Ich habe mal schnell in den Chart reingehalten und mal gerade geguckt, das Lineal angelegt sozusagen, das Zeitlineal, unter der Prämisse, dass man sagt, diese Konsolidierung, von der Peter sprach, das war eine Art Korrektur und dann eine Bodenbildung, eine Akkumulationsphase, bis die Altcoins dann im Endeffekt aus dieser Seitwärtsphase im Others-Chart nach oben ausbrechen. Die bislang in 2020 und 2016 haben sie das, wie gesagt, immer Pi mal Daumen in der Woche des Halvings dann langsam gemacht. Und jetzt sind wir halt sozusagen, wie Peter schon meinte, früh dran. Bedeutet, wir sind eher ausgebrochen. Jetzt lege ich mal wieder diese 560 Tage, give or take, zugrunde. Und oh schau, weil wir etwas früher ausgebrochen sind. Wir sind im Grunde genommen im November, also November 23, ist schon ein bisschen her, ausgebrochen. 560 Tage angelegt, zeigt er mir hier doch glatt irgendwas rum Mitte Mai 25 an. Das wäre dann im Grunde genommen Pi mal Daumen zwischen dem, was ich sage, eher maximal Q1 25 tendenziell zu Ende, also sprich März maximal, das ist so meine Denke, vielleicht sogar noch ein bisschen eher, und dieses Oktober, was so dieses Standard wäre, wenn man das einfach 1:1 ableiten würde von den beiden letzten Bewegungen, sprich wäre genau in der Mitte Mai. Ich markiere mir das mal, damit wir dann im 2025 gucken, wie wir da lagen und ob wir das sozusagen richtig abgeleitet haben.
Ja, die Wahrheit liegt ja wie so oft in der Mitte, vielleicht auch beim Charting des Altcoin-Sektors. Ja, und du hast es gerade angesprochen, wir wollen heute auch nochmal die Pro- und Kontra-Argumente auf fundamentaler Ebene, nenne ich es mal, besprechen. Jetzt gehen wir mal weg von den Charts hin zu anderen, trotzdem Zahlen, Daten und Fakten. Und zwar haben wir jetzt hier noch ein Pro-Altcoin-Rally-Argument und das lautet, dass Tether und Circle, die beiden Stablecoin-Emittenten, die haben USDT und USDC gemintet in den letzten 30 Tagen und zwar nicht zu knapp. Und die haben zusammen haben die 10 Milliarden digitale Dollar gemintet. Jetzt, ja, 10 Milliarden, ist das viel oder wenig? Da haben wir mal einen Vergleich zu. Im selben Zeitraum, in den letzten 30 Tagen, betrafen die Bitcoin-Spot-ETF-Zuflüsse nur 5 Milliarden. Ja, und diese ganzen digitalen Dollars, die wollen und sollen natürlich investiert werden. Die werden natürlich nicht ohne Grund gemintet. Das ist alles frisches Kapital, das an der Seitenlinie steht und nur darauf wartet, in den Kryptomarkt investiert zu werden. Und jetzt kann man ja mal vermuten, dass wenn der gemeine Anleger, der jetzt nicht ganz so viel Ahnung hat, dass der vielleicht über die Bitcoin-Spot-ETFs in den Bitcoin-Markt strömt, dass jemand, der USDT oder USDC sich holt, dass der dann doch vielleicht eben nicht über den Bitcoin-Spot-ETF in den Markt geht, sondern dann vielleicht sich ein paar Altcoins holt. Ja, das nächste große Thema sind Airdrops, Stefan. Was hat es damit auf sich?
Also das wird immer häufig unterschätzt. Das, was im Grunde genommen die Notenbank des am klassischen Markt ist, die einfach out of thin air, sagt man immer schön, einfach Geld druckt, sind tatsächlich das Äquivalent, könnte man tatsächlich sagen, das Airdrop-Gate im Crypto-Space. Jeder, der mal im Airdrop jetzt sozusagen wissentlich oder unwissentlich teilgenommen hat, weiß, was ich meine. Auf einmal, zack, sieht er in seiner Wallet, huch, ich habe hier Coins, die ich ja vorher da nicht hatte. Die habe ich auch nicht gekauft. Optimalerweise sind es dann keine Scam-Coins, sondern tatsächlich zum Beispiel, weil man Solana in seiner Wallet gehalten hat, dann kriegt man auf einmal ein paar Coins und dann sieht man, Mensch, die sind ja auch noch was wert. So, und das ist das, was mit Airdrops passiert. Also Geld wird erschaffen aus dem Fakt, aus dem Nichts. Und wenn man jetzt mal guckt, einige, die da ein bisschen proaktiver sind oder zumindest mal darüber gelesen haben, wir haben auch mal wieder Artikel drüber gehabt, gab es schon in 2023 einige große Airdrops. Ich kann jetzt aufzählen, Eigenlayer war ein großer, Jupiter, Piss, unter anderem diese Jupiter und Piss, die wir angesprochen hatten. Tia, also Celestia war auch in aller Munde. Starknet, Layer 2 auf Ethereum. Manta, auch ein großer Layer 2 auf Ethereum. Und die haben schon in den letzten 6 Monaten einiges an sozusagen Free Money in den Markt gespült. Und in der Vorwoche war eine der ganz großen, auch lange erwartet, Wormhole. Da kam es damals, wer sich noch vielleicht daran erinnert, gab es damals einen großen Hack. Und im Endeffekt haben die jetzt auch dort einen großen Airdrop gehabt. Und das sind dann tatsächlich nicht ein paar Millionen, sondern alle diese genannten Airdrops haben im Endeffekt, ich kenne die genaue Summe nicht, ich würde mal tippen, wir sind da mittlerweile mit den ganzen, die ich allein genannt habe, ungefähr in einem Milliardenbereich. Das heißt, es ist einfach ja eine Milliarde, vielleicht auch ein bisschen mehr, die einfach so erschaffen wurden, die einfach jetzt da sind und die natürlich zwar zu dem Zeitpunkt in diesen besagten Coins sind, die aber logischerweise, wenn man sie hat, sagt man, Mensch, ich nehme Gewinne mit, es war sozusagen freies Geld, was ich habe und jetzt habe ich, keine Ahnung, der eine hat $1,000 da mit Gewinn gemacht, der nächste hat $5,000 Gewinn gemacht, hat aber faktisch wieder Geld in sozusagen andere Sektoren oder andere Altcoins zu investieren. Insofern schwappt das im Endeffekt einfach gesagt rüber in den restlichen Altcoin-Sektor. Und wenn man jetzt guckt, jetzt quasi in die Zukunft, kommen auch in den nächsten Wochen und Monaten mit Bera Chain, das ist eine riesige Layer One, da wird es einen sehr großen Airdrop geben. ZK Sync, das ist ein lang erwartetes Layer 2, also ein ZK Rollup für Ethereum, was jetzt auch irgendwann einen großen Airdrop geben wird. Aktuell noch Blast, ist auch wiederum ein Layer 2 auf Ethereum. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Krypto-Startups, die Geld verteilen, will ich einfach mal sagen, indem sie ihren Early-Usern oder Leuten, die sich in irgendeiner Weise in dem Netzwerk beteiligt haben, sei es, dass sie sozusagen Bugs gefunden haben oder einfach Aktivität gezeigt haben, das honorieren und denen dann Airdrops geben. Und das dürften, wenn man sie jetzt mal alle zusammen, es gibt gefühlt jeden Tag irgendeinen Airdrop, auch mal große, mal kleine. Das waren jetzt nur die großen und bekannten, die ich aufgezählt habe. Das sind dann wirklich wahrscheinlich summa summarum alle zusammengezählt mehrere Milliarden US-Dollar. Und das ist im Endeffekt unsere Zentralbank. So kriegen wir auch wieder Geld rein. Und dieses Geld plus, und darauf sozusagen, das ist ja der letzte Faktor, neben dem reinen Geminte, was Peter ansprach, der Stablecoins, dann das Airdrop-Geld, warten wir auch immer ein Stück weit, auch wenn wir selber alles Retailer selber sind, dass im Grunde genommen die Nachzügler oder die Leute, die im Grunde genommen, die uns jetzt aktuell gerade privat auf einer Party fragen, hör mal, ich wollte auch in Krypto investieren, was muss ich denn da machen, dass die im Endeffekt natürlich auch mit dem Fiat anlaufen, zusätzlich Geld reinpacken und dass das im Endeffekt alles zusammen dann die Basis für den erhofften Run sein kann.
Ja, wunderbar. Jetzt aber mal Schluss mit diesen blumigen Ausführungen. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Gegenargumenten. Denn wir wissen nicht, was passiert. Es kann auch alles anders kommen, als wir denken. Da hast du letztens für Render und Akash zwei total spannende, ich möchte jetzt nicht sagen verrückt, ja, vielleicht ist es auch verrückt, weil der Crypto-Space ist ein Stück weit verrückt und diese Zahlen sind sowohl spannend als auch verrückt. Du hast mal ausgegraben, wie sieht eigentlich der Umsatz, den die Projekte Render und Akash machen, wie viel Umsatz machen die überhaupt und wie verhält sich das zu deren Marktkapitalisierung? Und da kann man eigentlich nur noch mit den Ohren schlackern, oder? Wie genau lauten die Zahlen, die du uns da mitgebracht hast?
Ja, man muss ja quasi, also Alcash-Render, die ein bisschen gerade im AI-Sektor drin sind, wissen, sind beides zwei große und vermeintlich vielversprechende, wichtige Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz. Der Bereich AI war auch ja im letzten halben Jahr oder fast schon eigentlich in den letzten 12 Monaten einer der Outperformer-Sektoren, also sprich ist gut gelaufen, man konnte gute Kursanstiege mitnehmen. Render, wie gesagt, war im Tief, glaube ich, Anfang 2023 wieder bei 40 Cent, war an der Spitze jetzt bei 12 Dollar und ein paar zerquetschte, sprich mal 30, Alcash vermutlich ähnliche Performance hingelegt. Also man sieht, da ging was, um es einfach zu sagen. Jetzt sind beides mit die größten Projekte im Bereich AI, die natürlich gefördert werden dadurch, dass dieser ganze Nvidia-Hype und am klassischen Markt auch alles irgendwie über AI und künstliche Intelligenz, die Zukunft etc. profitieren die von, sind stark gelaufen. Und dann guckt man aber mal und das, was man bei Unternehmen vermeintlich auch machen würde. Wenn bei Nvidia warten alle auf die Zahlen, gucken, wie sind die Umsätze, wie sind die Gewinne, wie sozusagen könnten die Umsätze in den nächsten Quartalen sein. So eine Zahlen hat man oftmals nicht für Krypto-Projekte. Es gibt aber sehr wohl, wenn man mal ein bisschen guckt, auch für in diesem Fall Render und Alcash, weil das zwei ja sozusagen Render-Netzwerke sind, wo man dann zumindest mal Zahlen finden konnte, wie viel Umsatz wird da generiert, also wie viel Geld geben die Leute aus, um diese Dienstleistung des Blockchain-Rendering, also quasi Rendering auf einer sozusagen Blockchain, die als Basis ist, zu nutzen. Und ja, das ist dann doch etwas erschreckend, muss man fast sagen. Zumindest ist da eine große Diskrepanz, die Peter ansprach. Also wenn man sich überlegt, wie viel die beiden wert sind, also die Marktkapitalisierung dieser beiden genannten Unternehmen oder Krypto-Startups und dann im Endeffekt man dann guckt, wie viel dort sozusagen bisher ausgegeben wurde für diese Dienstleistungen in den Chains. Mal ein paar Fakten. Akash stand 28.03.2024, also nicht lange her. Insgesamt, seitdem das Akash-Netzwerk sozusagen live ist und dafür genutzt wird und man faktisch dort Dienstleistungen oder also quasi Rechenpower, Grafikpower mieten kann, wurden 378.354 US-Dollar ausgegeben. In den letzten, also 24, hier steht auch ein 24-Stunden-Wert, 2.867 US-Dollar. Wer jetzt einmal guckt bei CoinGecko und guckt, wie viel Market Cap diese beiden und insbesondere in diesem Fall Akash hat, hatte ich vorhin geguckt, wie viel waren das noch gleich, Peter?
Ich weiß, knapp über eine Milliarde. Genau, knapp über einer Milliarde. 1.048.000.000. Und jetzt kann man mal gucken, was dieser Umsatz in diesem Netzwerk verglichen mit dieser Marktkapitalisierung ist. Bei Alcash oder Akash sind es 0,0378%, also gerundet 0,04%. In welchem Zeitraum hattest du gerade genannt?
Das ist seit der Entstehung. Also wie gesagt, das Ding ist, glaube ich, im Oktober 2020 oder was gelauncht. Da wird das Netz noch nicht live gewesen sein. Da hat das gedauert. Wir wissen, das ganze AI-Narrativ, dass das wirklich so an Fahrt aufgenommen hat, war ja im Grunde genommen erst als OpenAI dazu genommen, das ja für die breite Masse zugänglich wurde. Da war auf einmal dann auch das Interesse da. Sprich, vermutlich wird ein nicht unwesentlicher Teil von diesen 378.000, die da insgesamt an Umsatz in ihrem Netzwerk hatten. Ich tippe mal, sagen wir mal grob, in den letzten 12 Monaten entstanden sein, seitdem genommen dieser ganze Hype auch so ein bisschen auch von Nvidia und Co. ein bisschen in den Crypto-Space rübergeschwappt ist.
Da klingelt so ein bisschen eine Alarmglocke. Gut, ich habe Alcash, AKT habe ich im Portfolio. Ich weiß nicht, wer sich außer uns noch alles diese Gedanken gemacht hat, ob ist alles vollkommen wurscht ist, solange die Musik spielt, wird getanzt, ja, die Coins pumpen weiter. Aber das finde ich ja eine fundamentale Erkenntnis, die nicht so gut ist. Und jetzt gucken wir uns das gerne auch nochmal für Render an. Wir beide haben Render im Portfolio, das nur kurz als Disclaimer. Und da Render hat eine Marktkapitalisierung von 3,8 Milliarden, ist also fast viermal so groß wie Alcash. Und was hast du da für Umsatzzahlen?
Also da habe ich mir die Zahlen für 2023 hatten die rausgegeben. Da haben die grob 750.000 US-Dollar Umsatz da gemacht auf der Chain. Bedeutet, und das ist ja nicht der reine Gewinn, das ist sozusagen das, was dort an Fees entstanden sind 750.000. Ist eine Ecke höher als bei Akash, muss man sagen. Dennoch, wie du schon meinst, Render ist auch viermal so stark hoch bewertet. Und ja, also ich glaube, der gesunde Menschenverstand, und das bedeutet, ich halte mal, ich liebe meine Render und ich halte sie weiter. Ich sage damit nur, irgendwann, auch wenn wir im Crypto-Space sind und manchmal das mit den Bewertungen alles nicht so ernst zu nehmen ist, weil, wie gesagt, solange die Musik läuft, läuft sie, und solange Coins gekauft werden, werden sie gekauft, muss man halt dann immer irgendwo überlegen, wie ist das Verhältnis, wie kann das funktionieren, gerade wenn man so ein bisschen überlegt, wie wäre das, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen hätte, was meinetwegen eine Milliarde wert ist, und wie viel müsste ich generieren an Umsatz oder Gewinn, um im Endeffekt überhaupt so eine Marktbewertung meines Unternehmens zu haben. Und da merkt man, okay, irgendwas ist nicht so zumindest mal besonders zu bewerten. Und insofern, ja, teilweise, und ich, Leute, die den Stream ab und zu von mir sonntags kommen, die wissen, ich habe ein Kursziel, das ist so mein Moonbag-Ziel von Render, bei um die $40. Wir standen in der Spitze jetzt bei 12, aktuell stehen wir wieder ungefähr bei 10, das wäre mal 4 vom aktuellen Level, wo ich sage, das kann, obwohl diese sozusagen Umsatz zu Marktbewertung schon relativ abstrus ist, kann ich mir das in einem Run, wenn, ja, in dem Bullrun, den wir uns ja hoffen, noch zumindest mal vorstellen in irgendeiner Weise. Dann weiß ich aber auch, dass es Influencer oder große Twitter-Accounts gibt, die unter anderem bei Render tagesaktuell, von vor ein paar Tagen habe ich, glaube ich, irgendwo beim Überfliegen gelesen, dass Leute jetzt noch sagen, also Render hat jetzt noch Potenzial für mal 20 bis mal 50. Ich meine, es kann immer alles sein. Aber da muss man sich halt mal überlegen, wenn das Ding jetzt nochmal 50 mal so viel wert wird, das wären dann 200 Milliarden Bewertung bei einem Jahresumsatz von 750.000 US-Dollar. Ja, das ist schon nicht so ohne.
Klingt etwas seltsam. Genau, wir haben das jetzt gerade für Akash ausgerechnet, dass die seit Bestehen ihrer Chain 0,04% Umsatz im Vergleich zur aktuellen Marktkapitalisierung gemacht haben. Der Umsatz 750.000 bei Render im Jahr 2023 verglichen mit den 3,8 Milliarden Marktkapitalisierung sind sogar nur 0,02. Gut, jetzt hat Akash hat jetzt die ganze Entstehungsgeschichte Zeit gehabt, da Umsatz zu machen, und Render haben wir nur ein Jahr genommen, aber egal ob 0,04 oder 0,02, Stefan, du hast es gerade ausgeführt, wenn man als deutsches mittelständisches Unternehmen sagen würde, hey, 750.000 habe ich gemacht in 23, ich würde gern zum Beispiel einen Exit machen, ich hätte gern 3,8 Milliarden, die Leute würden dich wahrscheinlich aus dem Fenster schmeißen.
Ja, oder einfach gesagt, niemand würde, also würde ich dann vermutlich nicht sagen, oh nee, also die Aktie brauche ich aber noch im Depot. Weil das sind ja Top-Werte, das ist ja ein super Wachstum, und da klingelt ja richtig die Kasse.
Ja. Ja, dann kommen wir noch zu einem weiteren Gegenargument, beziehungsweise das war gerade einfach schon mal so ein Warnindikator, da blinkt so ein kleines rotes Lämpchen auf. Und zwar die These, dass das ETF-Geld, das dürfte kaum in Altcoins fließen. Denn wer eben den Weg in Bitcoin in der Vergangenheit gesucht hat, konnte das eben nicht über ETFs machen. Der musste über Börsen gehen, direkt in Bitcoin investieren, konnte dann auf den Börsen seine Bitcoin-Gewinne in Stablecoins ummünzen oder aber auch direkt in Altcoins handeln und dann auf weitere Gewinne hoffen. Ja, und wenn ich jetzt so ein Bitcoin-Spot-ETF habe, dann kann ich ja nicht einfach sagen, ah, ich fühle mich jetzt in meiner üblichen Börsen- und Broker-Umgebung so wohl, ich switche jetzt einfach mal in den Render-ETF. Ja, den gibt es nämlich einfach nicht. Und das könnte dafür sorgen, dass diese typische Rotation von Bitcoin in Altcoins ein Stück weit nicht auf dem Niveau stattfindet, wie man das jetzt nach diesen massiven Spot-ETF-Zuflüssen erwarten könnte. Oder Stefan, siehst du das anders?
Korrekt. Also vor allen Dingen sind es ja, wie gesagt, Spot-ETFs. Wir hatten mal ja so lange drauf gewartet, dass es also physisch abgesichert, also im Endeffekt Bitcoins müssen gekauft werden, zu in der Höhe, wo Leute in den ETF investieren. Es gibt, na klar, gibt es auch schon mehrere Jahre irgendwelche Zertifikate, die du auch in Deutschland kaufen kannst auf, sag mal, große Altcoins. Nur ist da natürlich nicht unbedingt was physisch abgesichert, sondern es ist einfach nur ein Derivat auf Altcoin XY. Sprich, da profitiert dann der Kurs sozusagen von dem Altcoin nicht selber. Das ist die eine Sache. Und dann hast du, wie du schon richtig sagst, die Leute, die mitunter sagen, jetzt will ich ein bisschen in den Altcoin-Sektor oder beziehungsweise in den Krypto-Sektor investieren und vermeintlich ja nicht diesen Kontakt bisher oder diese Berührungspunkte mit dem Krypto-Space hatten, ist halt die Frage, inwiefern die sagen, okay, auf der einen Seite kaufe ich mir jetzt bei meiner Bank, die meinetwegen, keine Ahnung, in Amerika den GBTC oder den FBTC anbietet, Wie gesagt, nicht jede Bank hat jeden ETF im Angebot. Unlängst, jetzt kämpfen die auch gerade international darum. Ich glaube, Sven wollte darüber auch noch einen Artikel schreiben, dass zum Beispiel jetzt gerade eine UBS sich wohl geeinigt hat, mit, dass sie von BlackRock den IBIT anbieten. Sprich, die großen Banken kommen langsam, schließen Verträge mit den ETF-Anbietern. Sprich, es kommen wieder potenziell mehr Kunden, die dann das Produkt kaufen können, was logischerweise gut ist für nicht nur für BlackRock oder die Anbieter, sondern logischerweise perspektivisch auch für uns, wenn die wenigen Bitcoins dann im Endeffekt noch gekauft werden, nachgefragt werden, in die ETFs gepackt werden und dadurch im Endeffekt ein Nachfrageüberhang entsteht und der Kurs dadurch mittel- und langfristig gen Norden läuft und wir dadurch steigende Bitcoin-Kurse auch bei uns sozusagen an der Kryptobörse sehen. Problem, wie du schon sagst, bei den Altcoins gibt es das in dem Sinne nicht. Wir können eventuell hoffen, dass es dieses Jahr, vielleicht im Mai tatsächlich, einen Spot-ETF auf Ethereum geben könnte. Es wäre dann immerhin auf die zweitgrößte Kryptowährung ebenfalls ein ETF, die dann auch physisch abgesichert wäre. Sprich, ETFs würden, Ethereum müssen gekauft werden und dort hinterlegt werden. Insofern könnten wir da eventuell eine ähnliche Tendenz wie beim Bitcoin-ETF sehen. Aber das steht noch alles ein Stück weit in den Sternen. Und ob nun, sagen wir mal, also inwiefern zum einen Privatanleger, die, denke ich mal, auch gerade zum Beispiel in Amerika, weil sie die Spot-ETFs, über die wir reden, sind ja zum Beispiel in Deutschland gar nicht handelbar. Das heißt, ich kann in Deutschland kein IBIT kaufen. Ich kann einen ETP kaufen, der auch physisch abgesichert ist, gibt es aber schon länger. Aber in die klassischen Spot-ETFs kann ich zum Beispiel als Deutscher gar nicht investieren. Und die sozusagen Amerikaner, die vielleicht eine Tendenz dazu haben, zu sagen, ich will ein bisschen Krypto, da gibt es auch nicht wenige, die tatsächlich leider durch das FTX-Debakel ein Stück weit gebranntes Kind sind und sagen, nee, also nochmal das auf irgendeine Börse da packen und dann bin ich wieder der Doofe. Ich will das alles bei meiner Hausbank haben, nur da in meinem Aktiendepot soll das damit sein und das andere ist mir alles zu heikel. Das möchte ich nicht. Da haben wir im Grunde genommen ein Problem, dass zum einen Retail-Anleger mitunter sagen können, ich weiß nicht. Also sprich, man kriegt immer einen gewissen Anteil von Leuten dann wirklich im Endeffekt so weit, dass die sagen, okay, ich gehe jetzt bei Coinbase, wobei Coinbase vermeintlich, weil sie börsenreguliert sind, ein sicheres Unternehmen sind. Ich kaufe dort über Coinbase jetzt die Altcoins, die Renders etc., die ich kaufen möchte. Das ist die eine Sache. Plus, und das ist, glaube ich, das Hauptding, dass institutionelle Anleger, die jetzt vermeintlicher durch die Freigabe und den Handel der Spot-ETFs auf Bitcoin potenziell sich ein Exposure, also im Grunde genommen einen gewissen Anteil in das riesige Depot, was sie verwalten, was Milliarden, teilweise bei Rentenfonds Billionen sein können, einen gewissen Anteil in Bitcoin-ETFs packen, die sind TradFi, also quasi Unternehmen, die am Aktienmarkt unterwegs sind, die haben gar nicht das Mandat, überhaupt zu sagen, jetzt das läuft ja super hier mit den Spot-ETFs, dann gehen wir nochmal gerade rüber, klingeln wir beim Coinbase an und holen uns da nochmal ein paar kleine Altcoins dazu, weil wir das so toll finden, weil die eine riesen Performance machen. Es ist schlicht und einfach regulativ gar nicht möglich. Und insofern hat man halt, ja, Bitcoin, das ist das eine, aber inwiefern ETF-Geld tatsächlich rüberschwappen kann, nur weil jetzt generell mehr Geld in den Markt geht, ist dann doch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, bis zu einfach regulatorisch unmöglich.
Ja, absolut richtig. Und dann haben wir noch ein, ja, schon fast eher philosophisches Gegenargument, das gegen einen Altcoin-Bullrun spricht oder einen breiten Altcoin-Bullrun. Und dieses Argument lautet, dass es immer anders kommt, als die Mehrheit denkt. Denn wir haben das ja gerade schon mal gesehen mit den 560 Tagen. Ja, wenn jetzt alle davon ausgehen, es dauert auf jeden Fall wieder 560 Tage, dann bin ich mir sicher, dass das irgendwie anders sein wird. Alleine auch schon die Bitcoin-Zyklen, die sich jetzt nach links verschoben haben, da waren sich ja auch am Anfang alle sicher, dass wir das Allzeithoch erst nach dem Halving sehen werden und jetzt sind wir viel zu schnell. Und ja, wenn alle dasselbe sehen, sieht niemand mehr richtig hin und die Erfahrung zeigt, dass es irgendeine Überraschung gibt. Also wenn wir uns zum Beispiel das Jahr 2021 nochmal vor Augen rufen, wo DeFi natürlich gut gelaufen ist und trotzdem alle auf dem DeFi-Trip waren und dann kam plötzlich das Metaverse um die Ecke, von dem heute fast kaum noch einer redet und hat den DeFi-Space outperformed. Das ist dann halt irgendwie so eine Überraschung, die jetzt niemand auf dem Schirm hat. Und ja, aber wie könnte man eventuell trotzdem seine Augen offen halten? Wo und wie könnte man seine Augen offen halten, Stefan, um dann doch hoffentlich die Sektoren und die Einzelprojekte irgendwie noch zu erwischen, die dann am Ende doch zu den Gewinnern gehören?
Naja, also es mag ein bisschen verwirrend klingen, weil Peter und ich ja auch in einer der letzteren Folgen oder zum Beispiel auch in der letzten Folge Projekte vorgestellt haben. Wir hatten auch schon mal eine Folge, welche Narrative tendenziell in diesem Bullrun interessant werden könnten. Das mag auch alles richtig sein und das sozusagen, das sind auch sicherlich interessante Sektoren, aber wissen, wer dann im Endeffekt gut performt und gerade wie du schon sagst, alle haben nach DeFi geguckt und auf einmal wurde Metaverse der krasse Outperformer-Sektor im letzten Run, ist auch wieder durchaus in diesem Run vorstellbar. Also das wäre einfach, nur weil ein Narrativ zum Beispiel zuletzt gut performt hat und jetzt in den letzten paar Wochen war es tatsächlich Real-World Assets, die deutlich sehr gut gelaufen waren. Davor war es der ganze AI-Geschichte, die wirklich gut gelaufen ist. Ich glaube, September, Oktober, November letzten Jahres war es dann zwischenzeitlich der Gaming-Sektor, der einmal sehr stark gelaufen war. Also umgenommen, das waren so ja auch drei Sektoren, die wir potenziell identifiziert hatten, wo ich auch selber sage, das sind zumindest mal, wenn ich mir das logisch ableite, wo ich sage, okay, da will ich zumindest mal investiert sein. Ob das im Endeffekt die Outperformer-Sektoren sind und ob das im Grunde genommen die sind, die dann im Endeffekt die großen X, sagen wir ja immer, also quasi die starken Vervielfachungen machen, kann niemand sagen, sozusagen. Das wird man dann sehen. Weshalb es, und ich glaube, das ist dann wieder ganz klassisch wie bei Aktien auch, wie baut man ein Depot auf, dass man im Endeffekt sagt, man streut. Man stellt sich breiter auf. Man hat, um einfach sichere Prozente oder sozusagen die Basis von allem sollte immer sein, große Projekte, weil wenn wir tatsächlich einen Altcoin-Run kriegen, dann wird auch eine Ethereum oder eine Solana noch eine Ecke laufen, eine Avalanche. Also es gibt dann sozusagen große Projekte, die vermeintlich jetzt zwar schon gut gelaufen sind, die aber zumindest noch mal ein bisschen was oben drauf packen können. Das sind sozusagen, sollte eigentlich mehr oder weniger die Basis sein. Gerade wenn man nicht so ein Verrückter wie ich, der tagtäglich sich mit dem ganzen Bums auseinandersetzt, macht das tendenziell eher so Sinn. Und dann im Endeffekt, zumindest Tipp von mir, ist Tendenz, und das haben die vergangenen Runs gezeigt, Tendenz ist immer eher in neuere Coins gehen. Das heißt Sachen, die jetzt, sagen wir mal, im letzten halben Jahr rausgekommen sind, teilweise auch noch gar nicht rausgekommen sind, können die Outperformer werden. Also es war im letzten Bullrun zum Beispiel so, da gab es manche Projekte, die sind erst frisch auf den Markt gekommen, als umgenommen als das Halving durch war und dann perspektivisch der Altcoin-Run dann losging, die auch erst dann in den Markt gekommen sind, die das Timing quasi perfekt getroffen hatten, dann auch noch mitunter das Team gutes Marketing hatte, sich gut positioniert hat und da ging dann richtig die Post ab. Das heißt, wer der jetzt sagt, oh nein, die Coins, die ich ja wollte, sind alle schon gut gelaufen, jetzt weiß ich ja überhaupt nicht, jetzt verunsichert mich ja der Peter und der Stefan noch zusätzlich. Es kommen auch immer regelmäßig wieder neue Projekte und wir probieren auch darüber zu berichten, wo es dann mitunter Sinn machen könnte. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass neuere Projekte schlicht und einfach, weil sie Geld für Marketing haben, weil sie in aller Munde sind, weil man es überall liest, das sind dann die, in die investiert wird und die dann im Endeffekt auch den Run machen. Das ist im Endeffekt das, wo man hingucken sollte, weil ihr wisst selber, weder eine IOTA hat im Run danach, noch eine Ripple hatten im Run danach jemals wieder seinen Allzeithoch erreicht. Das heißt, viele Coins, sei es jetzt, auch wenn es vielleicht manche nicht hören wollen, keine Ahnung, eine Cardano oder auch eine Matic oder so, die müssen beweisen tatsächlich, ob sie wieder ihr Allzeithoch anlaufen werden. Kann natürlich immer alles sein. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass nur 10, 15, maximal 20% aller Altcoins, die im vorherigen Run einen All-Time-High gemacht haben, im nächsten das dann nochmal brechen können. Insofern ist das immer sozusagen die eine Basis, sozusagen Grundlage, worauf man ein Depot aufbauen sollte. Wie gesagt, gut streuen. Dann zum Mehrheit sollte vermutlich große, vermeintlich sichere Projekte sein und dann einfach streuen hin zu kleineren, wo man natürlich dann im Verhältnis weniger reinpackt, weil die Gefahr ist, dass dort das Ding dann auch mal deutlicher abstürzt und wie gesagt dann sich auch wirklich sektorübergreifend aufstellt. Ich sage jetzt nicht, ihr sollt jetzt wieder Metaverse-Coins kaufen. Ich frage mich auch, und das habe ich häufiger mit Kumpels in letzter Zeit diskutiert, was ist dann im Endeffekt womöglich der Sektor, den wir jetzt alle nicht auf dem Schirm haben, der es dann im Endeffekt aber werden könnte, weil dieses proklamierte AI is safe, der Sektor und RWA wird sowieso, klingt irgendwie immer ein bisschen dann zu einfach oder wirkt dann zu einfach. Deswegen muss man irgendwie überlegen, was wäre denn vielleicht noch eine gute Idee, mal so als Beispiel.
Ja, und diese guten Ideen und diese Sektoren und Narrative sowie die weiteren Entwicklungen, die behalten wir für euch natürlich im Blick, sei es hier im Invest-Podcast oder in unserer App bzw. auf der Website. Und damit ihr immer alle Infos in der bestmöglichen Form erhaltet, empfehlen wir euch, die kostenlose App zu installieren und am besten natürlich BTC Echo Plus zu abonnieren. Das kostet im ersten Monat zum Testen nur 1 Euro, anschließend 9,90 Euro monatlich. Und da erhaltet ihr zum Beispiel alle Kursanalysen von Stefan. Und damit bereiten wir uns auf die aktuelle Handelswoche vor. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
Ja, also die zweite Handelswoche im April wird bestimmt von frischen US-Inflationsdaten. Das ist quasi so das Kernding. Verbraucherpreise und Produzentenpreise. Los geht's am Mittwoch mit den Verbraucherpreisen. Am Abend kommt dann tatsächlich noch Veröffentlichung des Sitzungsprotokoll der letzten FED-Sitzung, also Leitzinssitzung. Da wird man sehen, ob da noch irgendwas auf einmal drinsteht, was wir bisher, wo noch nicht drüber berichtet wurde, kann auch immer am Abend dann nochmal ein bisschen für Volatilität sorgen, also 20 Uhr deutscher Zeit. Und in der zweiten Wochenhälfte tatsächlich am Donnerstag auch ziemlich nahezu zeitgleich, 14.15 Uhr die Leitzinsentscheidung der EZB. Es wird tatsächlich aktuell zumindest mal sagen, die Analysten, auch die EZB wird, wie die FED zuletzt, den Leitzins weiterhin unverändert lassen. Ich kann mir allerdings ich kann mir vorstellen, dass wenn die EZB da zuerst eine Bewegung macht und sagt, okay, wir reduzieren mal vorsichtig um 25 Basispunkte, weil zum einen die Inflation in Europa etwas stärker zurückgekommen war als in Amerika und mal als Beispiel die Schweiz tatsächlich im letzten Monat auch wieder erwarten, hat auch niemand mitgerechnet, umgenommen das erste westliche Land in Europa war, was die Leitzinsen dann im Endeffekt um 25 Basispunkte schon gesenkt hat, damit hatte auch niemand gerechnet. Insofern vielleicht überrascht uns die EZB, das dürfte für Volatilität sorgen, weil das logischerweise den Dollar dann bewegt, also Euro-Dollar. Und das wiederum wirkt sich dann auch auf Bitcoin aus. Und dann haben wir fast zeitgleich um 14.30 Uhr, wie gesagt, die US-Produzentenpreise. Und Tendenz ist, dass die Inflation in den USA wieder zunimmt. Also Analystenerwartungen sind für die Verbraucher wie auch Produzentenpreise beide höher als im Vormonat. Insofern, da wird man mal sehen. Und ansonsten, und das war auch jetzt in der abgelaufenen Woche ja relativ interessant, das Who is Who der Notenbanker, abgesehen von Herrn Powell, dem Vorsitzenden, treten auf verschiedensten Veranstaltungen wieder vor dem Mikrofon. Ich glaube, insgesamt 8 unterschiedliche Notenbanker sind es diese Woche und erzählen ihre Meinung oder ihre Ideen und ihre Sicht auf die aktuelle Zins- und Geldpolitik in den USA. Da kann es auch immer wieder zu Überraschungen kommen, gerade wenn die auf einmal einen Satz sagen, den der Markt oder den die Algorithmen am Markt am klassischen dann so interpretieren, dass da womöglich eine gänzliche Änderung der Geldpolitik bevorstehen könnte. Das sorgt dann oftmals auch für Volatilität.
Okay, danke dir für den Überblick. Da sind einige Ereignisse dabei, die den Markt möglicherweise bewegen werden. Und damit der Blick auf die Krypto-Leitwährung Bitcoin. Wohin können Bewegungen gehen? Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
Ja, also nachdem Bitcoin, wie wir alle gesehen haben, in der Vorwoche noch kurz auf 64.500 in der Spitze zurückgekommen war, haben wir dann die Bullen tatsächlich jetzt übers Wochenende, ging es schon langsam los. Und dann zum Wochenende jetzt in den letzten, insbesondere heute Morgen, forciert einen Ausbruch gen Norden gestartet, sind über, wichtig erstmal erstes Level, dass diese 71.400 ungefähr, die war in der letzten Märzwoche immer wieder Widerstand, also ich glaube viermal ungefähr Widerstand. Immer waren wir immer wieder gen Süden abgeprallt. Jetzt haben wir sie genommen. Optimalerweise bleiben wir jetzt tatsächlich direkt drüber und stabilisieren uns oberhalb, dann wäre eine Möglichkeit, dass wir in Richtung des Allzeithochs laufen, also quasi der Bereich 73.100 und dann logischerweise das All-Time-High war bei, ich gucke gerade nochmal schnell, 73.835, Coinbase-Preis wohlgemerkt. Das sind so die Möglichkeit, wichtig wird vor allen Dingen für die Bullen sein, dass sie meiner Meinung nach jetzt über 69.000 bleiben. 69.000 ist wichtig, weil das damalige Allzeithoch aus 2021 war. Da wollen wir eigentlich mindestens mal eine Stabilisierung drüber haben. Optimalerweise, wie gesagt, schaffen wir die 71.4 zu halten heute noch und dann halt die nächsten Tage auch. Dann geht es in Richtung All-Time-High oder altes All-Time-High bei 73.8 und geht es da drüber. Vielleicht noch kurz anhalten bei 74.3, das habe ich damals von einem Fibonacci-Extension abgeleitet, aber dann haben wir, steigt die Chance tatsächlich, dass wir dann im Endeffekt da durchgehen und ich sage mal grob 10% erstmal draufpacken in Richtung 80.036. Das ist mein nächstes Level oberhalb. Und dann haben wir tatsächlich auch schon, ja, sagen wir, das 127er, hatten wir früher noch drüber geredet, Peter und ich, 127er Fibonacci Extension dieser, der kompletten Bewegung bei Bitcoin, also vom alten Allzeithoch runter auf 15.500, das Extension davon, das 127er bei 83.563. Das wäre auch, ja, das wäre das wünschenswerteste Wochenhoch, was wir optimalerweise diese Woche dann vielleicht sogar schon sehen.
Okay, und wenn der Markt schwächelt, wie sieht es auf der Unterseite aus?
Ja, also die Bären sind mal wieder am Hintertreffen, muss man ganz klar sagen. Die müssen jetzt erstmal versuchen, den Bitcoin-Kurs per Tagesschlusskurs zunächst mal unter diese besagten 71.300, 71.400 roundabout wieder drunter zu drücken. Dann wäre das auf der Oberseite ein sogenannter Fehlausbruch. Und dann heißt es eigentlich in dem Bereich, wie gesagt, 69.000 wichtig. Unterkante ist so eine Zone, 69.000 bis ja, 68.340 ungefähr. Dieser Bereich, da müssen die Bären im Endeffekt runterkommen. Dann haben sie eine Chance, das Gap anzulaufen bei 68.040, das nämlich übers Wochenende jetzt gerissen wurde. Das heißt, da gibt es ein Future Gap an der CME. Optimalerweise, beziehungsweise für die Bären, schließen sie das relativ zeitnah und ja, kommen die Bullen dann nicht rein in den Markt. Beziehungsweise das Gap wird geschlossen und es bleibt weiter Verkaufdruck. Dann besteht zumindest oder steigt die Chance auf einen Rücksetzer in Richtung 66.500 und rutscht BTC auch darunter ab. Dann heißt es eigentlich Retest des ja, Bereichs des Vorwochentiefs. Wie gesagt, 65.000, vielleicht wieder 64.500. Das fungiert dann als kritischer Bereich tatsächlich, weil wenn wir das aufgeben, dann würde es bedeuten, dass oben war im Endeffekt nur alles nicht so nachhaltig wirklich. Bedeutet dann, wir dürften ganz schnell in Richtung des Vormonatstiefs vom, also beziehungsweise des Verlaufstiefs vom 20. März bei ungefähr ja, 62.000, Unterseite 60.800. Und ja, geben wir das auf. Dann wäre das maximale Kursziel, das ist dieses Tief vom 5. März, das war so das Washout-Tief, bevor wir aufs All-Time-High gelaufen sind. Da verläuft gleichsam auch das Golden Pocket tatsächlich, dieser Korrekturbewegung, ungefähr Bereich 59.300. Pi mal Daumen wäre so das maximale Kursziel für diese Woche auf der Unterseite. Eine Sache vielleicht noch, die gerade ganz kurz reingekommen ist, weshalb auch das, also die Bewegung aktuell so ein bisschen reinkommt. Es heißt wohl, tatsächlich lese ich jetzt gerade, dass der China Southern Fund, der immerhin 284 Millionen schwer ist, sich dazu beworben, einen Bitcoin-Spot-ETF in Hongkong zu launchen. Und angeblich soll es wohl so sein, dass das relativ schnell dann gehen kann, dass es Mitte April, der schon dann womöglich zugelassen wird, und Ende April seinen Handel aufnimmt. Und zudem las ich, dass wohl auch in Hongkong geplant wird, jetzt sehr zeitnah ein Ethereum-Spot-ETF aufzumachen. Wird dann spannend sein, inwiefern das was bringt. Eventuell kommen die Chinesen in diesem Fall bei Ethereum sogar den Amis zuvor. Wäre natürlich für uns oder für Ethereum-Anleger ganz interessant.
Ja, okay. Danke dir für deine Kursmarken und die Einschätzung und jetzt gerade die aktuellen News. Kommen wir jetzt zu unserer Bitcoin-Wette. Die geht über die ganzen letzten zwei Wochen betrachtet. Wir hatten ja Ostern dazwischen. Streng genommen weder an dich noch an mich. Man könnte dir allerdings einen Achtungserfolg zusprechen, da der Kurs schon recht nah an deine 64.000 drangelaufen ist. Fußballer würden aber vielleicht sagen, knapp daneben ist auch vorbei. Und damit kommt die nächste Wette bis zum nächsten Montag. Dieses Mal lasse ich dir den Vortritt, damit du nicht wieder irgendeine absurde Zahl in den Raum werfen musst, nur um dich konträr zu meinem Tipp zu positionieren.
Ich sage auch, wir gehen höher. Ich bin, also es ist nicht nur, dass ich mir wünsche, sondern wenn dieser Ausbruch, und logischerweise, wir haben über den Eingangs über dieses Dreieck, Peter und ich, philosophiert. Da gehe ich in diesem Fall mit den 75% Chance, dass wir dort ausbrechen. Optimalerweise war der Pre-Halving-Dip der 35 Tage vorher war und wir sehen nicht noch 9. Ergo, ich hätte gerne, und da bin ich jetzt einfach mal dann eine Ecke extrem, ich sag mal, wir holen die 80.000 glatt.
Okay, wunderbar. Ich bin auch bullish. Ich sage, Bitcoin holt die 75.000 und damit heißt es, nach einer Stunde und ungefähr 20 Minuten, Stefan, ich glaube, unser längster
das
Podcast.
Ist unser, das ist übrigens Rekord, ne? Das ist All-Time-High für unseren Podcast, nur dass ihr es wisst.
Genau, das ist Allzeithoch und damit heißt es jetzt ungefähr nach einer Stunde 20, top, die Wette gilt. Wir wünschen euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
Ja, immer eine Handbreit SL unter dem Trade. Bis dann, ihr Lieben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.